Wir hören heute zur Tischlesung einen Auszug aus dem Buch «Der Wundermönch vom Libanon. Das Leben des heiligen Charbel Machlouf», geschrieben vom Professor Dr. Ernst Josef Görlich. Im neuen Studium. Auch der Priester muss lernen. Auch der Mönch darf sich nicht bloß auf sein Gefühl verlassen, ohne in der Wissenschaft vom Glauben, der Theologie unterrichtet zu werden. So musste sich Charbel Machlouf nach seinem Eintritt in die Klostergemeinschaft von Anaya mit vielen Dingen beschäftigen, die ihm bisher unbekannt geblieben waren. Der Abt von Anaya wünschte, dass der junge Novize Charbel Machlouf war bald nach seinem Eintritt in Anaya als Novize, das heißt als regelrechter Aufnahmebewerber in den Orden eingekleidet worden, ein ordentliches Studium aufnehme. Er sollte kein unwissender Mönch bleiben, verachtet und verlacht von den Gegnern des Glaubens. Darum befahl er ihm, auf die Schule des heiligen Cyprian nach Kwiphan zu gehen. Der junge, glaubenstreue Mönch gehorchte dem Befehl seines Oberen so eifrig, wie er den früheren Anordnungen nachgekommen war. Harte Arbeit hatte ihm nie etwas ausgemacht. Was scherte er sich darum, wenn er in aller Morgenfrühe aufstehen und Holz spalten und Feuer bereiten musste? Was machte es ihm aus, wenn er auf den Feldern des Klosters pflügte und säte? Das war er ohne dies von daheim gewohnt. Selbst als der Abt eines Tages befahl, den jungen Josef anstelle eines Ochsen vor den Pflug zu spannen, zog Machlouf willig und ohne Beschwer das Gerät durch das Feld. Er fand an dem Befehl des Abtes nicht besonders. Im Libanon musste oft bei armen Familien, die sich keine Zugtiere leisten konnten, ein Glied der Familie dessen Stelle versehen. Hatten übrigens nicht die Muslims gefangene Christen unter Hohn und Spott gleichfalls vor den Pflug gespannt? Der Novize des Klosters von Anaya nahm auch dies hin, als dem Willen Gottes angemessen, ihm durch den Abt und Oberen verkündigt. In gleicher Weise hatte es ihm nichts ausgemacht, dass er auf karge Kost gesetzt worden war. Er mied den Fleischgenuss, seitdem er im Kloster weilte. Seine Nahrung bestand aus ein paar altbackenen Brotfladen, die keiner der Brüder mehr essen mochte. Das war Abtötung, und das war vollkommener Gehorsam, den er bei seinem Eintritt zu Anaya gelobt hatte. Und dabei fand er nichts Eigenartiges und Lobenswertes daran. Er hätte die Augen groß aufgemacht, hätte er bemerkt, dass man um dieses Lebenswandels willen schon jetzt anfing, von ihm zu sprechen. Dies war auch der Grund, warum er nun mit dem Studium beginnen musste. Der kluge Klostervorsteher erkannte, dass in Josef ein Mönch besonderer Art heranreifte, und den wollte er an den Platz stellen, wohin er gehörte. Wir haben ja schon gehört, dass im morgenländischen Mönchstum nicht wie im Abendland die Priestermönche die Mehrheit unter den Insassen eines Klosters ausmachen. Der Auftrag, sich für die heilige Weihe vorzubereiten, war eine besondere Bevorzugung von Seiten des Abtes. Die Theologie der morgenländischen Kirche ist wohl in einer anderen Sprache geschrieben als die der lateinischen, aber sie ist nicht weniger tief und wahr. Insbesondere hat die syrische Kirche im Verlauf ihres Bestehens eine reiche christliche Literatur hervorgebracht, die es jetzt zu beackern galt. Da waren die Schriften des heiligen Ephraim, des Syrers, an denen die Mönche von Anaya besonders hingen. Geht doch auf das Werk dieses großen Mannes ein Teil der maronitischen Literatur zurück. Sie nennen ihn die Harfe des Heiligen Geistes. Er war insbesondere ein Verehrer der Gottesmutter und wir haben in seinen Schriften viele tausend Verse zu größeren Ehre der unbefleckten Jungfrau und Gottesgebärerin. Ein solches Studium freute den jungen Novizen. Er hegte, wie alle Bewohner des Libanon, eine überaus große Verehrung für die heilige Jungfrau. Die Maroniten verehren sie unter dem Namen der lieben Frau vom Gebirge Libanon. In jedem christlichen Haus ist ein Bild von Maria anzutreffen. Der Maimonat wird in allen Dörfern und Städten mit einer Innigkeit und Glaubenskraft begangen, die den europäischen Christen in tiefes Staunen versetzen. Später, als Priester, feierte Machluf am liebsten die Messliturgie der heiligen Jungfrau. Er war fest davon überzeugt, dass sie unfehlbar den rettet, der sie verehrt. In dem maronitischen Messformulare heißt es während der Konsekration von Brot und Wein: Mutter unseres Herrn Jesus Christus, bitte für mich bei deinem eingeborenen Sohn, auf dass er mir Verzeihung meiner Sünden gewähre und aus meinen armen und sündigen Händen dies Opfer annehme, an diesem Altar in meiner Schwäche dargebracht. Beschütze mich in deinen Gebeten, o heilige Mutter. Und in den Abendhymnen des ersten Sonntags klingt das Lied: Gebenedeit seist du, o Maria, und gebenedeit ist deine glorwürdige Seele, die du in deiner Glückseligkeit so weit vor allen Heiligen hergehst. Gebenedeit seist du, denn du hast ihn getragen, ihn geliebkost und ihn geliebt, als kleines Kind ihn, den Allmächtigen, der die Erde in seinen Händen hält. Und weiter heißt es: Gebenedeit seist du, denn deinem Schoß entsprang der Erlöser gleich blendendem Licht. Er kettete Satan und gab Frieden seiner Welt. Gebenedeit seist du, denn dein keuscher Mund ruhte auf den Lippen dessen Glorie sich widerspiegelt in den Gesichtern der Seraphim. Aber wir sind noch nicht so weit. Als der junge Josef von seinem Oberen zum Studium gesandt wurde, ermahnte ihn dieser: Du gehst jetzt nach Kfifan. Tagsüber wirst du deinen Studien obliegen. Nachts aber sollst du dich nützlich machen, soweit es deine Kräfte erlauben. Wir werden hier für dich beten. Der junge Novize beugte demütig seine Knie vor dem Abt und küsste seine Hand. Ich werde deine Gebote gehorsam sein, erwiderte er. Ich brauche nur wenig Schlaf. Das Gebet erfrischt mich an seiner Statt. Der Lehrer des jungen Josef wurde ein anderer heiliger mäßiger Priester der maronitischen unierten Kirche P. Nematalla al-Kafri. Die Bevölkerung der Umgebung von Kfifan nannte ihn bereits zu Lebzeiten den Heiligen. P. al-Kafri glaubte, dass ihm der neue Schüler durch Gottes Vorsehung gesandt worden sei. Er erklärte ihm: Ich werde als alter Mann bald sterben und meine Gedanken sind schon auf die Vereinigung mit Gott, dem Allmächtigen, gerichtet. Darum hat er dich zu mir geschickt. Die Fackel der rechtgläubigen Lehre, die meinen müden Händen nunmehr entgleiten will, sollst du aufnehmen und weitertragen. Leider sind wir über die einzelnen Teile dieses Lebensabschnittes von P. Machluf nur mangelhaft unterrichtet. Niemand ahnte damals noch die kommende Bedeutung des jungen Mannes, es sei denn P. al-Kafri selbst. Und auch wenn sie jemand geahnt hätte, bestand noch keine Gewohnheit, Lebenserinnerungen zu verfassen oder Tagebücher zu führen. Wir können uns das Verhältnis zwischen Lehrer und Schüler so vorstellen, wie es überall in den morgenländischen Christgemeinden der Fall zu sein pflegt. Ein erfahrener Mann zieht einen jungen Menschen als seinen geistigen Nachfolger heran. Vielleicht sammelt er sogar eine ganze Menge von Schülern um sich. In der russischen Kirche ist diese Art des geistigen Verkehrs von älteren und jüngeren Männern als Startzentrum wohl bekannt. P. Al-Kafri hatte recht gesehen. Er starb bereits am 14. Dezember 1859, wenige Monate nachdem sein Schüler Machluf im April des gleichen Jahres aus den Händen des Bischofs Yusef al-Marid die Priesterweihe empfangen hatte. P. Machluf war damals 31 Jahre alt. Der Mönch von Anaya. Der Mönch der abendländisch-lateinischen Kirche erhält beim Eintritt in die Gemeinschaft, der er von nun an für sein ganzes Leben angehört, einen neuen Namen. Nichts soll ihn mehr an die Vergangenheit in der Welt draußen erinnern. So erhält auch der Mönch des Morgenlandes den Namen eines berühmten Heiligen oder eines anderen Mannes, der in der Geschichte des morgenländischen Christentums eine Rolle gespielt hat. Der Obere des Klosters zu Anaya hatte für den jungen Novizen Yusef den Klosternamen Charbel bereit. Der Name war der eines frühchristlichen Heiligen und Märtyrers der Kirche von Antiochia. Deren erster Bischof war übrigens der heilige Apostel Petrus selbst gewesen, ehe er nach Rom ging und dort seinen Sitz im Mittelpunkt des römischen Weltreiches aufschlug. Der heilige Charbel starb im Jahre 107 nach Christus unter Kaiser Trajan. Sein Fest wird bei den Maroniten am 5. September gefeiert. P. Charbel Machluf wurde sofort nach der Priesterweihe aus Kfifan in das Mutterkloster zurückgerufen. Er verweilte nunmehr volle 16 Jahre in der Gemeinschaft seiner Mitbrüder und war als einer von ihnen den Regeln des Ordens streng ergeben, demütig und bescheiden. Sein Gebetsleben und seine Selbstverleugnung überschritten das durchschnittliche Maß eines Mönches. Eine seiner Lieblingsbeschäftigungen war es, in der Kapelle des Klosters vor dem allerheiligsten Altarsakrament zu knien und in Betrachtung versunken, den ewigen Schöpfer anzubeten, der sich hier in Brotsgestalt seinen Kindern zeigte. Seine Abkehr von der Welt war so vollkommen, dass er sich sogar weigerte, seine nächsten Angehörigen zu sehen, weil er fürchtete, durch derartige Besuche von Gott abgelenkt zu werden. Als ihn einmal seine leibliche Mutter besuchte, ließ er sich bei ihr entschuldigen und sprach nur wenige Worte durch die Kapellentür, ohne sie zu sehen oder sich ihr zu zeigen. «Bist du es, mein Sohn, der mich nicht sehen will?», klagte damals die arme Frau. P. Charbel Machluf antwortete: «Wenn es Gottes Wille ist, werden wir uns im Himmel in alle Ewigkeit sehen.» Das Leben des Maronitenmönches ist schwer. Die Regel des Ordens befiehlt ihm, um Mitternacht zum gemeinsamen Chorgebet aufzustehen. Wenn dann die anderen Mönche sich wieder zur Ruhe begaben, blieb P. Machluf in der Kapelle und betrachtete und betete weiter. Tagsüber wohnte er den Messen aller seiner Mitbrüder andächtig bei und bereitete sich dann in Ehrfurcht vor, selbst das Messopfer zu feiern. Mit großer Korrektheit und Hingebung vollzog er die heilige Handlung zur Erbauung aller Gläubigen, die die Messe mitfeierten. Tag für Tag betete er den Rosenkranz. Sein Armutsgelübde hielt er peinlich genau. Die Maronitenmönche sammeln im Allgemeinen keine Reichtümer. Auch die Klöster weisen keine Schätze auf. Die ständigen Fehden und Auseinandersetzungen mit einer andersgläubigen Umwelt lassen gar keine Möglichkeit dazu. Aber P. Machluf war wohl der Ärmste unter den Armen von Anaya. In wirklichem und im übertragenen Sinn. Er trug den rauesten, ältesten und unbequemsten Habit, der im Kloster zu haben war. Er wusch seine Kleider und seine Wäsche selber, trotzdem er nur das hatte, was er auf dem Leibe trug, liebte er die Reinlichkeit und seine Kleider waren immer blitzsauber. Obwohl in der Gebirgswelt des Libanon der Winter hart und rau ist, wechselte er sein Gewand nicht. Den Sommer und Winter hindurch war das gleiche dünne Kleid sein einziger Schutz gegen die Unbilden der Witterung. Er fasserte freiwillig. Das Kloster von Anaya brauchte keine Sorge zu tragen, das Brot verschimmelte. Die ältesten und trockensten Rinden aß P. Machluf auf. Von den Früchten des Klostergartens kam auch nur die unscheinbarsten und unschönsten für ihn in Frage. Bei der schweren Arbeit im Klosterweingarten rührte er zurzeit der Lese keine Traube an, obwohl er die ausdrückliche Erlaubnis des Abtes besaß, zu essen, wenn ihn danach ist. Geldstücke griff er überhaupt nicht an. Frater Josef Abram, der 2 Jahre mit P. Machluf zusammen in enger Berührung lebte, erzählte uns, ein Laie gab P. Scharbel das Geld für ein Messstipendium. Als ich es ihm überbrachte, weigerte er sich, es zu berühren. Als ich ihm klar machte, dass es der Wunsch des Spenders sei, es ihm direkt in die Hand zu geben, streckte P. Scharbel seinen Arm aus, ließ die Münze darauf geben und reichte sie auf ausgestrecktem Arm seinem Mitbruder, Fratel Makarius, ohne die Höhe des Betrages festzustellen. Sprichwörtlich war auch seine Reinheit. Er ging gewöhnlich mit vorgezogener Kapuze und pflegte keinen Menschen, ob Mann, Weib oder Kind anzublicken. Kaum, dass er den Weg beachtete, auf dem er sich befand. Wenn ihm der Abt den Auftrag gab, einen Krankenbesuch zu machen, verschwanden Frauen und Mädchen aus dem Hause, sobald sie ihn kommen sahen. Denn sie wussten, dass er die Anwesenheit einer weiblichen Person im gleichen Raum mit sich nicht duldete. Er war ein Engel in Menschengestalt, um den Ausdruck eines seiner Biographen zu wiederholen. Das war ein Auszug aus dem Buch «Der Wundermönch vom Libanon – Das Leben des heiligen Scharbel Machluf», geschrieben wurde vom Professor Dr. Ernst Josef Görlich vom Christiana Verlag Stein am Rhein.